Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina, und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
Heute reden wir über die Folge 7 von Die Bachelor. Unter anderem reden wir darüber, was denn jetzt eigentlich wirklich Sebastians Problem sein könnte. Wir reden über sich entschuldigen und darüber, wieso man in einer Beziehung auch Kompromisse machen muss.
Hallo Dina.
Hallo Risa. Bevor wir in die Folge starten, habe ich noch zwei Sachen, die ich zur letzten Folge noch sagen wollte. Und das erste ist nämlich, dass wir ja über Beziehungsstile gesprochen haben. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich dann nochmal ganz intensiv drüber nachgedacht, weil du hast mich ja gefragt, was ich glaube, was ich für ein Beziehungsstil bin. Und ich fand das schwierig zu benennen und ich fand das auch schwierig einzuordnen. Und ich glaube, du hattest mir glücklicherweise attestiert, dass ich vielleicht einen sicheren Bindungsstil habe. Das klingt natürlich wunderbar. Aber ich fand das irgendwie schwierig zu sagen, was ich eigentlich bin. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich während meines Lebens, ist jetzt auch nicht so langes Leben, aber in der Zeit, in der ich schon Beziehungen geführt habe, dass ich da alle Stile schon mal durch hatte. Und ich habe mich gefragt, ob das geht. Kann man so eine wilde Switcherin sein?
Kannst du uns erzählen, in welcher Reihenfolge die waren?
Ja, ganz genau. Also, ich glaube, dass ich erst einen ängstlichen Bindungsstil hatte, als ich noch sehr jung war. Ich glaube, dass ich dann vom Ängstlichen in das Vermeidertum reingeswitcht bin. Also ich glaube, so während des Studiums war ich wahrscheinlich eher eine Vermeiderin. Und ich glaube, dass ich jetzt schon sicher bin. Und ich glaube, als ich eher eine Vermeiderin war oder mich zumindest vermeidend verhalten habe, da habe ich mich auch wirklich unterirdisch verhalten. Ne? Da war ich wirklich keine gute Partnerin. Ich hätte da nicht mit mir zusammen sein wollen. Und es war schon tatsächlich so das Gefühl von, okay, entweder das läuft hier alles so, wie ich mir das vorstelle, oder ich mache sofort einen Abflug. Und ich habe mich gefragt, ob das Sinn macht. Ne? Denn, was ich mich da auch gefragt habe, du hast uns ja letztes Mal auch erzählt, dass so die Beziehungsstile, die man hat, dass die so eine Kombination sind aus dem eigenen Selbstbild und dem Fremdbild. Und so habe ich mich dann gefragt, ob ich dann halt erst dieses negative Selbstbild hatte, dann das negative Selbstbild in ein positives Selbstbild mit dem Alter gekommen ist, ich dann aber durch die Erfahrung gleichzeitig ein negatives Bild von anderen hatte, dadurch vermeidend war und dann schlussendlich sich das aber so entwickelt hat, dass ich mein positives Bild behalten habe und dann aber auch ein positives Bild von anderen gekriegt habe, sodass ich dann sicher war.
Genau. Dina, ich finde es erstmal total schön, dass du uns erzählst, dass es sich bei dir verändert hat. Denn so ist das ja auch bei Bindungsstilen. Die können sich verändern. Und natürlich werden wir schon dadurch geprägt, was wir früh erleben, was wir in der Kindheit erleben. Aber natürlich können die sich durch Erfahrung verändern. Und das ist ja auch das Schöne. Selbst wenn wir aktuell unsicher sind oder vermeidend sind, gibt es da total Potenzial, sich zu entwickeln, wenn man das möchte. Und ich finde, das ist ein total schönes Beispiel bei dir. Es ist natürlich auch so, dass es Menschen gibt, die da fester drin sind und Menschen gibt, die da nicht ganz so fest drin sind. Und wie du gesagt hast, vielleicht war das ja auch gar nicht ein extremer Stil, der bei dir da war, sondern eher eine Verhaltensweise über eine bestimmte Zeit lang. Aber ich finde, es macht total Sinn, dass du als Jugendliche vielleicht ein bisschen unsicherer warst und nicht so ein gutes Bild von dir hattest, denn das geht ja ganz vielen Menschen so. Und dass du da vielleicht eher so ein ängstlichen, unsicheren Bindungsstil hattest. Und das bedeutet ja auch, dass du aber ein positives Bild von anderen hattest. So ist das ja beim unsicheren Bindungsstil. Und was sich bei dem Vermeidenden verändert haben könnte, ist, dass du vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hast und dann bei anderen auch vorsichtiger geworden bist und so dann eher in die Vermeidung gekommen bist. Denn ein vermeidender Bindungsstil, da kann man ein positives oder negatives Selbstbild haben, das geht beides. Aber man hat auf jeden Fall eher ein negatives Fremdbild und ist da in der Hinsicht eher vorsichtiger, weil man denkt, dass man verletzt werden könnte. Und dann durch Erfahrungen, durch positive Erfahrungen, durch ja auch persönliche Weiterentwicklung kannst du natürlich in den sicheren Bindungsstil gekommen sein.
Okay, das heißt also, was ich mir zusammengereimt habe, das kann tatsächlich Sinn machen.
Mhm, voll.
Das ist ja schon mal schön. Und wie schön, dass es auch so flexibel ist. Ne? Ich finde mit oft, wenn wir in so Kategorien denken oder auch viele psychologische, so poppsychologische Sachen, die man so hört, ne, die sind immer so sehr starr. Und da finde ich es immer ganz spannend, wenn wenn wir nochmal erfahren, dass es vielleicht doch nicht alles ganz so festgefahren ist. Ne?
Ja, das sollten wir uns unbedingt vor Augen führen, dass man da immer dran arbeiten kann. Und wie gesagt, natürlich gibt's Menschen, die da mehr drin sind im Stil und Menschen, die flexibler sind in den Stilen. Aber jeder Mensch kann dran arbeiten. Das finde ich auch ganz wichtig zu betonen.
Lisa, ich habe noch eine zweite Sache. Denn wir haben ja letzte Woche über die Tierdates gesprochen. Und du hast zwar gesagt, dass du hoffst, dass es allen Tieren gut ging. Aber ich habe danach tatsächlich bei Nicole und Tomesco von Trash Couple in deren Podcast gehört, dass Peter tatsächlich einen Bericht hatte, wo die Bachelor-Folge sehr kritisiert haben und vor allem halt dieses Puppy-Yoga als Praxis. Und ich habe mich gefragt, ob wir in der Folge vielleicht ein bisschen zu unkritisch waren. Denn was Peter, glaube ich, vor allem kritisiert, ist, dass wenn man halt Puppy-Yoga als Praxis macht, ne, Puppies bleiben ja nicht so lange Puppies, das heißt, es müssen immer weiter so Puppies nachgeliefert werden. Was passiert mit den größeren Hunden? Gibt es überhaupt genug Leute, um die zu adoptieren? Werden die dann alle in Tierheime gebracht? Was passiert mit diesen Puppies? Also Peter hat das anscheinend sehr kritisiert. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht müssen wir halt auch unsere Pläne auf Eis legen, denn wir wollten ja erforschen, ob es auch so eine Fehlattribution von Verbundenheitsgefühl und Wärme bei diesen Tierdates geben kann. Und ich glaube, ja, entweder wir müssen uns auf Eis legen oder wir müssen uns vielleicht irgendwie eine Alternative überlegen. Zum Beispiel, dass wir halt nicht die Leute in unserer Studie mit tatsächlichen Puppies interagieren lassen, sondern vielleicht, dass sie sich einfach zusammen lustige Tiervideos angucken oder niedliche Tiervideos, dass wir halt dann zumindest wissen, dass kein Tier zu Schaden kommt.
Oh ja, Dina, gut, dass du es nochmal sagst. Da waren wir auf jeden Fall viel zu unkritisch. Da hätten wir schon auch selber drauf kommen können, dass die Puppies nicht immer Puppies bleiben. Och Mensch, ja, total schade, aber gut, dass du es nochmal sagst.
Aber nachdem wir dann jetzt diese Sachen von letzter Folge besprochen haben, würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt in die neue Folge, denn da ist ja schon wieder richtig viel los.
Mhm, und ich würde sagen, das erste Thema ist Sebastian und Leonie beim Gruppendate.
Allerdings. Und Risa, ich bin außer mir. Ich weiß wirklich nicht, was da mit dem Sebastian los ist. Und ich bin wirklich verärgert, wie der sich verhält da, ne? Also, ich hole euch nochmal eben ab, ich fasse das nochmal zusammen. Der Sebastian, der ist mit einigen Frauen beim Kajak fahren und er nimmt dann die Leonie zur Seite, um mit ihr so ein Gespräch zu führen. Und ich finde, die Leonie, die ist echt so on top of her game, ne? Ich finde, die wirkt echt wie jemand, mit dem man sich gut unterhalten kann, einfach auch so eine gute Zeit haben kann. Die ist also, obwohl der sich in der Vergangenheit, finde ich, ihr gegenüber sehr kacke verhalten hat, finde ich jetzt die Leonie weiterhin so voll optimistisch und weiterhin so sehr freundlich. Und dann fängt Sebastian wieder mit diesem ganzen Thema an, dass sie keinen guten Start und keinen guten Stand in der Villa hatte, dass sie dachte, nicht alle Frauen wollen ihn kennenlernen. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß überhaupt gar nicht, was der da eigentlich möchte. Ich frage mich die ganze Zeit, was mit dem los ist. Und wenn wir nochmal bei unserer 5-zu-1-Regel sind, ne, der hat eine sehr negative Bilanz. Denn er fängt immer wieder davon an. Und ich finde das wirklich krass, denn die Leonie, ich finde, die macht das sehr gut. Die will das hinter sich lassen, die will positive Gespräche, die will den Sebastian kennenlernen. Aber der macht irgendwie aus allem ein Krisengespräch. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht mal zusammen überlegen können, was sein Problem ist. Denn ich finde es auch ganz schwierig, das jetzt zusammenzufassen. Denn ich verstehe das auch überhaupt nicht. Und ich finde, er benennt das auch gar nicht so richtig. Was ist jetzt eigentlich genau das Hauptproblem? Und ich würde mir wirklich wünschen, ob du vielleicht mal spekulieren kannst und für uns zusammenfassen kannst, was du denkst. Was ist denn jetzt eigentlich sein Problem?
Ja, Sebastian geht jetzt wirklich so weit und sagt, er denke, Leonie habe die Außenseiterposition selber angenommen. Und da frage ich mich, denkt er das wirklich? Denn mal ganz ehrlich, wer macht denn sowas freiwillig? Das ist doch einfach die Hölle in einer Gruppe, mit der du eingeschlossen bist, ohne jede Möglichkeit zur Kommunikation nach außen, einfach nicht dazuzugehören. Das ist für mich überhaupt nicht schlüssig, was er sagt. Und es muss so schwer für sie sein, mit Menschen zusammenzuleben, mit denen sie nicht vibe. Und er gibt ja an, er mochte es wohl nicht, dass seine Ex-Freundin mit jemandem gestritten hat. Dina, was denkst du darüber?
Also Riese, wir haben ja schon mal gelernt, ich habe eine ganz wilde Fantasie. Da gehen ganz viele Sachen immer ab. Und auch in dieser Situation hat meine Fantasie wieder völlig angeschlagen. Und hier ist nämlich, was ich denke oder was ich mir zusammen fantasiert habe und was vielleicht erklären könnte, warum er sich so verhält. Hier kommt's. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass seine Ex-Freundin vielleicht so sehr große Gefühle gefühlt hat und vielleicht war sie tatsächlich auch ein bisschen dramatisch. Und die hat mit vielen Menschen Streit angefangen und hat sich sehr schnell von allen möglichen Menschen angegriffen gefühlt. Und vielleicht war sie auch oft in Streit verwickelt. Und ich stelle mir da so einen Streit im Freundeskreis vor und vielleicht ist sie sogar mit Sebastians Familie aneinander geraten, vielleicht mit seinem Bruder oder vielleicht auch der Frau des Bruders. Und das finde ich, glaube ich, am schlüssigsten. Denn wenn sie einfach nur mit ihren Freundinnen sich gestritten hätte oder irgendwie Kolleginnen oder Kollegen, dann hätte ihn das doch wohl nicht so mitgenommen, oder? Also vielleicht schon, man weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir das eher so vorstellen, dass er da direkt involviert war und dass es für ihn deswegen so schlimm war. Und er sagt ja auch sowas wie, dass sie sich oft gerne als Opfer gesehen hat, ne? Das hört man auf jeden Fall so raus. Ich glaube, er sagt das sogar explizit. Und ich habe mich da gefragt, ob er doch so klar Partei ergreifen würde für die Gegenseite, wenn er der Gegenseite nicht so sehr selber sehr nah gestanden hätte. Also ich fasse mal zusammen. Meine Theorie ist, dass Sebastian Ex-Freundin einen großen Streit mit seiner Familie oder Freunden hatte. Sebastian stand in der Mitte. Er war damit völlig überfordert. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Er ist ja auch nicht so ein konfrontativer Typ. Und er fand es so schlimm, dass er jetzt Angst hat, dass er sowas nochmal jemals wieder mitmachen muss. Und deswegen hat er jetzt sehr geschulte Antennen dafür, ob eine Frau schnell Streit sucht oder nicht. Oder beziehungsweise, ich würde nicht sagen, er hat geschulte Antennen. Er sieht in allem ein mögliches Anzeichen, weil er das nie wieder machen will oder nie wieder erleben will. Und dadurch, glaube ich, macht er Fehler, denkt nicht klar nach und schätzt die Situation halt einfach völlig falsch ein. Das ist zumindest denn mein Eindruck. Denn ja, die Leonie hat gesagt, dass sie keinen leichten Start hatte, aber ich finde das so krass, dass sein erster Gedanke dann ist, dass die Leonie eine Streitsucherin ist. Denn das ist doch völlig wild, weil anhand von dem, was wir sehen, wirkt es so, als könnte der Sebastian sich gar nicht in die Situation in der Villa hineinversetzen. Und ja, vielleicht ist die Leonie eine Streitsucherin, aber das ist doch aus Sebastians Sicht einfach viel wahrscheinlicher, dass die Leonie da echt einen schwierigen Stand hatte. Ja, also für den Sebastian scheint das völlig abwegig zu sein, dass die Leonie wirklich einen schwierigen Stand hatte und der sieht einfach direkt ein Zeichen darin, dass die Leonie eine dramatische Streitsucherin ist.
Ja, Dina, das könnte natürlich sein. Du hast uns jetzt echt eine gute Erklärung dafür gegeben, warum es sein könnte, dass Sebastian einfach nicht auf Leonie eingeht und sie einfach nicht verstehen kann. Also es könnte wirklich sein, dass er etwas ganz Dramatisches und Schlimmes erlebt hat und jetzt die Situation einfach überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Was mich aber stutzig macht, Dina, Leonie ist bisher die Einzige, die etwas gemacht hat, was ihm nicht gefällt oder ja, was ihm ein ungutes Gefühl bereitet. Und darauf reagiert er ja sehr negativ. Und ich habe ja mal gesagt, dass es gut ist, bei den ersten Dates zu testen, wie die andere Person darauf reagiert, wenn man so eine kleine negative Sache macht. Also wenn man zu etwas Nein sagt, zum Beispiel eine andere Form von Date vorschlägt, wirklich nur eine kleine Sache. Denn dass Personen nett zu einem sind, solange man alles macht, was sie wollen, das ist ja so das eine, ne? Aber wie reagieren sie, wenn sie merken, man macht auch mal Dinge, die einem nicht gefallen? Was ja unweigerlich irgendwann passieren wird. Und jetzt ist Leonie bisher die Einzige, die das macht. Und darauf reagiert er gar nicht gut. Er holt das immer wieder hoch und zweifelt deren ganze Verbindung zueinander an. Und Dina, mir fällt immer wieder etwas auf, was viele Frauen unheimlich gut können, nämlich Verständnis für andere haben, Männern ihre Fehler verzeihen, sich in diese hineinversetzen und versuchen nachzuvollziehen, warum sie sich so verhalten haben. Und das ist gut, das fördert Verständnis für die andere Person und man verzeiht auch schneller. Und Dina, ich finde, ein gutes Beispiel bist du. Denn du hast dir mega die Background-Story überlegt, warum Sebastian sich so verhalten könnte, warum er so wenig Empathie gegenüber Leonie zeigt und einfach immer wieder diese Situation zwischen den beiden hochbringt, ohne ihr nochmal eine echte Chance zu geben. Und das ist ja auch der Hammer. Aber ich finde, das dürfen wir auch von Sebastian erwarten. Denn egal, ob es daran liegt, dass er mal was ganz Unangenehmes erlebt hat oder ob es daran liegt, dass er vielleicht Larissa so toll findet und Leonie als Quelle des Zweifels an Larissa diskreditieren will. Oder ob es daran liegt, dass er alle sofort abschießt, die etwas machen oder sagen, was ihm mal nicht gefällt. Ich finde, wir dürfen genug Empathie von ihm erwarten, dass er Leonie unterstützt, wenn sie sich unwohl fühlt. Und wir dürfen von ihm erwarten, dass er ihr gegenüber ehrlich ist.
Mein Gott, Risa, du hast so unfassbar, unfassbar recht. Mir fällt dann direkt ein, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in der Vergangenheit mit Freundinnen zusammengesessen habe und wir stundenlang uns die detailliertesten Erklärungen überlegt haben, warum irgendein Mann sich entweder mir gegenüber oder meinen Freundinnen gegenüber einfach schlecht verhält, warum er total unterirdisch ist. Und wir haben uns psychologische Sachen überlegt. Er wurde ganz schlimm verletzt in der Kindheit und wir haben das durchgedacht und stundenlang uns Erklärungen überlegt, warum das jetzt vielleicht so sein könnte. Und das ist ja genau das, was du meinst, ne? Dass Frauen sehr, sehr gut darin sind, sich in andere hineinzuversetzen und sich zu überlegen, warum behandeln die mich gerade so schlecht? Und das Gleiche kann man jetzt vom Durchschnittsmann, würde ich einfach mal sagen, jetzt nicht unbedingt so oft sehen, oder?
Mhm.
Und der Sebastian ja tatsächlich ein perfektes Beispiel dafür, ne? Denn der scheint ja nicht mal eine Sekunde daran zu verschwenden, sich zu fragen, warum, oder eine Entschuldigung dafür zu suchen, warum Leonie sich jetzt verhält, sondern für den ist direkt klar, Leonie ist eine crazy Drama Queen.
Mhm. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Wie findest du denn Leonies Reaktion?
Ja, ich finde es richtig gut. Ich finde die ganz toll, wie ruhig die bleibt und wie besonnen. Und ich finde, die geht ja auch gar nicht so richtig in diesen Rechtfertigungsmodus, ne? Sondern fragt halt den Sebastian, was diese Situation in der Villa mit ihr und Sebastian zu tun hat und warum den das so beschäftigt, ne? Also ich finde, die macht das wirklich ganz hervorragend. Aber es hilft ja alles irgendwie nichts, ne? Der Sebastian, der kommt einfach nicht aus seinem Film. Und das tut mir so leid für die Leonie. Weil ich glaube, die wäre wirklich eine gute Wahl gewesen. Aber das verpasst er jetzt einfach, ne? Und Risa, ich habe mich da gefragt, hätte die Leonie irgendwie was anders machen können? Denn ich finde, sie hat sich da schon wirklich gut unterhalten und vor allem auch, dass sie so diese Frage stellt von, was hat denn das in der Villa jetzt mit uns zwei zu tun? Und auch gar nicht so, sie sagt das gar nicht so defensiv, sondern wirklich, als würde sie gerne den Sebastian verstehen wollen. Also auch so sehr kümmernd, was ich finde, was er gar nicht verdient hat. Aber ich habe mich da gefragt, gibt es überhaupt was die Leonie jetzt hätte machen können? Hätte die irgendwas anders machen können, um den Sebastian zu besänftigen? Und das ist meine erste Frage und meine zweite. Kannst du jetzt bitte einfach mal sagen, was stimmt mit dem Sebastian nicht?
Ja, Dina, du hast es ja schon angesprochen. Sebastian stellt Leonie so ein bisschen als Drama Queen dar. Und sie sagt ja selber von sich dann in die Kamera, ich bin keine Drama Queen. Und da hätte ich fast so gedacht, oh, sei es ruhig, ne? Das darfst du schon sein in der Situation. Weil Leonie geht total auf Sebastian ein. Sie versucht, ihm Sicherheit zu geben. Also sie macht das wirklich vorbildlich und stellt sich da sehr zurück mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und es scheint Sebastian aber trotzdem nicht zu reichen. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass er das allerdings nicht zu ihr sagt, sondern zu uns sagt er in die Kamera, ich glaube, sowas wie bei anderen sind manche Punkte anders oder so, also so ein bisschen kryptisch, sagt er es uns, aber es wird schon deutlich. Er hat immer noch ein ungeklärtes Problem mit ihr. Und vor ihr sagt er aber wieder nichts und für Leonie scheint es dann geklärt. Also Leonie nimmt es dann so auf, als ob er offen über seine Gefühle kommuniziert und in echt war er aber gar nicht offen, so wie es für uns scheint. Und ich muss sagen, das hat mich beim Schauen sogar ein bisschen wütend gemacht, weil ich mir so sehr gewünscht hätte, dass die beiden ein offenes und ehrliches Gespräch führen und es dann aber auch klären können. Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, so hat Leonie und deren Beziehung dann aber überhaupt keine Chance mehr.
Okay, das heißt, Leonie hätte eigentlich gar nichts machen können.
Ich denke nicht. Ich finde, sie hat es perfekt gemacht.
Ich glaube, das ist auch einfach ja ein etwas, was so oft in Beziehungen ist, ne, dass manchmal kann man einfach nichts machen, wenn die andere Person sich nicht auf einen hinzubewegt.
Mhm, genau. Und das war ja deine zweite so ein bisschen provokante Frage. Was stimmt mit Sebastian nicht? Und ich denke, der erste Punkt ist, über den wir gerade gesprochen haben. Also man könnte schon von ihm erwarten, dass er sich ein bisschen so verhält wie Leonie. Vielleicht Verständnis haben, Empathie zeigen, sich in Leonie hineinversetzen, probieren sie zu verstehen. Das ist so der eine Punkt, der mir fehlt. Und der zweite ist der, den ich eben angesprochen habe, das, was er zu uns in die Kamera sagt, dass er sagt, es gibt da noch ein Problem, es ist für mich noch nicht geklärt, dass er das einfach offen gegenüber Leonie auch äußert, sodass sie noch die Chance haben, es zu klären.
Es ist auch tatsächlich ein bisschen so, habe ich das Gefühl, dass der Sebastian so, obwohl der das oft, also so aktiv anspricht, ne, wirkt der für mich in dieser Konversation immer so passiv. Als ob der da sitzt, dass der Leonie so hinwirft und sagt, okay, jetzt mach, dass ich mich besser fühle.
Völlig. Ja, absolut. Aber Dina, bevor wir dieses Thema abschließen, habe ich mich noch was gefragt. Denn du hast uns ja erzählt, dass Sebastian dich an deinen Ex-Partner erinnert. Und da habe ich mich natürlich gefragt, würdest du auch sagen, dass dieser Charakterzug, den wir jetzt bei Leonie sehen, dass der dich auch an ihn erinnert? Also wie war das, wenn du mal einen Fehler gemacht hast? Ist er dann genauso damit umgegangen wie Sebastian?
Also ich muss kurz dazu sagen, es war kein richtiger Ex-Partner, sondern eine Ex-Bekanntschaft, kann man es so nennen? Ein Mann, den ich mal gedatet habe.
Das ist eine gute Bezeichnung, ja.
Ein Mann, den ich mal gedatet habe. Und das ging tatsächlich ja gar nicht so lange. Ich weiß es nicht, vielleicht so 1-2 Monate, maximal 3.
Es kam mir viel länger vor.
Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Mir kam es auch viel länger vor. Es ist ja nämlich viel passiert. Aber ja, deswegen, ich finde es einerseits schwierig, das auch in dieser kurzen Zeit so zu beurteilen. Aber ja, das ist tatsächlich was ich da auch sehen würde. Ich erinnere mich da vor allem an eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, er wollte die Konversation auf etwas lenken, worüber ich aber gar nicht sprechen wollte. Und dass die Person dann direkt so total ärgerlich wurde, weil der jetzt sich vorgenommen hatte, dass wir jetzt über dieses eine Thema sprechen, aber ich einfach nicht über dieses Thema sprechen wollte. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, werde ich nie vergessen, an dieses Gefühl, wie wir sind an einem Fluss dabei langgelaufen und wie klein ich mich dabei gefühlt habe und wie so ein ungezogenes kleines Mädchen, dass ich jetzt nicht über diese eine Sache sprechen wollte, weil der sehr ärgerlich wurde.
Oh nein, Dina, wie unangenehm.
Ja, das war wirklich unangenehm. Und da hätte ich dich schon mal gebraucht, oder diesen tollen Rat, dass man sehr darauf achten soll, wie Leute sich verhalten, wenn man denen jetzt gerade nicht das gibt, was die gerne hätten. Oder wenn man sich jetzt nicht gerade so sehr, wenn nicht gerade alles so läuft, wie die sich das gerne wünschen.
Mhm. Und mir fällt auch gerade ein, vielleicht sollte man auch viel mehr darauf achten, wie Menschen über ihre Ex-Freundinnen sprechen. Denn das ist was, das will ich auch noch kurz zu dem Thema sagen. Mir gefällt es nicht so gut, wie Sebastian über seine Ex-Freundin spricht. Denn die beiden waren ja immerhin verlobt und sie hat ja nichts Schlimmeres gemacht, als dass sie nicht über seine Witze gelacht hat. So viel hat er uns ja verraten. Und da verstehe ich nicht, wieso muss er im Fernsehen immer Negativbeispiele von ihr hervorholen? Das ist doch jetzt für sie und auch für ihre Umgebung einfach maximal unangenehm. Und es muss doch auch unfassbar traurig sein, wenn du dich eigentlich nur getrennt hast, weil es ja eben doch nicht so optimal war und nicht für immer gepasst hat, dass dein Ex-Partner dann so über dich spricht.
Oh, da hast du total recht, vor allem, weil ihr total identifizierbar ist. Ne? Denn ich glaube, Sebastian war ja wahrscheinlich jetzt nicht mit so vielen Frauen verlobt. Ne?
Mhm.
Das heißt, so in deren engeren Kreis wird ja einfach jede Person wissen, dass es um sie geht.
Alle wissen, wer gemeint ist.
Mein erster Impuls wäre auch einfach direkt zu sagen, wenn Leute so schlecht über ihre Ex-Partner sprechen, das ist direkt ein Red Flag. Und dann gleichzeitig fühle ich mich da sehr ertappt, denn es geht ja schon seit 7 Folgen immer wieder um diese eine Person, die ich mal gedatet habe. Und die kommt ja auch nicht sehr gut weg. Also weiß ich nicht, ob ich mich da nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne.
Vielleicht kannst du ja auch mal positiv über Ex-Partner sprechen.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich spreche über meinen eigenen Partner ja sehr positiv, aber der ist ja immerhin noch mit mir zusammen.
Ja, das zählt leider nicht.
Na, das zählt tatsächlich nicht. Ich werde mir das mal vornehmen.
Mhm.
Und ich möchte dazu noch sagen, ich glaube, was ich okay finde oder wodurch es für mich das okay macht. Wir achten ja schon, das haben wir vorher auch besprochen, darauf, dass wenn wir solche Anekdoten vielleicht mal erzählen, dass die Person nicht identifizierbar ist. Also wir haben natürlich auch Details verfremdet und andere Kontexte uns überlegt, dass wir schon uns relativ sicher sind, dass weder die Person selbst noch das Umfeld sich tatsächlich in den Geschichten wiederfinden würde. Okay, die Person selbst vielleicht schon.
Ja, Dina, ich würde sagen, insgesamt ist es schon in Ordnung, dass du über einen Mann, den du mal 2 Monate gedatet hast, hier sprichst. Und wie gesagt, es ist ja auch verfremdet. Ich wollte dir da jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Und prinzipiell bist du ja keine Person.
Zu spät.
Oh nein. Das tut mir sehr leid.
Das ist okay. Aber wir waren nicht verlobt. Ich finde, das ist ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Das ist bei den anderen ja sowieso immer schlimmer, als wenn man das selber macht, oder?
Auf jeden Fall. Bei dir ist es völlig in Ordnung.
Das finde ich auch. Aber bei anderen Leuten, wenn die schlecht über ihre Ex-Partner reden, Red Flag sofort ganz schnell weg.
Ja, rennt.
Aber nein, tatsächlich. Da müssen wir müssen dann nochmal, da müssen wir in irgendwie einer anderen Folge nochmal ganz klar drauf eingehen, was das bedeutet, wenn Männer sagen, meine Ex-Freundinnen, die waren alle verrückt.
Mhm. Vor allem, wenn es sich so durchzieht, ne? Die waren alle verrückt.
Mhm.
Ja. Darüber müssen wir noch sprechen.
Darüber machen wir eine Special-Folge.
Unbedingt.
Aber Risa, wir haben jetzt so viel Zeit schon dem Sebastian der Leonie gewidmet. Und der arme Dennis kommt hier völlig zu kurz. Dabei verhält er sich ja mindestens genauso schlimm.
Sprechen wir mal über ihn und vielleicht über das Anziehdate mit Nadja. Denn Dennis sagt da ja, er will schauen, ob es über die Anziehung hinausgeht. Und da dachte ich erstmal, Dina, endlich. Und ich habe mich gefragt, liegt es daran, dass er diesmal beim Date ja auch Action hatte? Denn das hat ja bisher gefehlt bei Nadja. Sie hatten zwar Action, aber er war nie aufgeregt dabei. Bei diesem Fallturm, den sie hatten, war er ja ganz ruhig. Und wir haben ja gesagt, man braucht Action, um aufgeregt zu sein. Und wenn man aufgeregt ist, dann missattribuiert man das vielleicht als Verliebtheit. Und diesmal hatten sie ja das Date mit Haien und da war auch Dennis aufgeregt. Und jetzt möchte er gucken, ob es bei Nadja über die Anziehung hinausgeht. Und da war ich wirklich froh und dachte mir, endlich ist es soweit. Was denkst du, liegt es daran?
Also ich will als erstes sagen, Risa, er sagt zwar, er möchte das jetzt mal gucken, aber er sagt das und dann im gleichen Moment holt er seinen Eiswürfel da raus und macht diese cringe Eiswürfelaktion, die er jetzt, also das würde ich jetzt nicht als deepes Gespräch abstempeln, sondern das ist schon wieder so ein hypersexueller Move, wo man sich auf einer körperlichen Ebene natürlich besser kennenlernen kann. Aber ich würde jetzt nicht denken, wenn mir jetzt eine Freundin sagen würde, ich möchte jetzt hier diesen Mann besser kennenlernen auf einer tieferen Ebene, da würde ich jetzt nicht sagen, dann hol doch mal einen Eiswürfel raus und reib dich damit ein. Oder?
Ja, Dina, du hast so recht. Also auf seine Worte folgen auf jeden Fall keine Taten. So viel kann man sagen.
Ja, also das mit den Eiswürfeln, ich könnte da kaum hingucken. Das war wirklich für mich einer der tiefen Momente. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Nadja sich überhaupt nicht damit wohlfühlt. Also ich muss ganz ehrlich sein, man hat das Gefühl, die macht da so eine gute Miene zum bösen Spiel, aber ich hatte nicht das Gefühl, und sie sagt ja auch dann danach, die Stimmung wurde dann irgendwie da sehr heiß, ne? Aber ich finde, was sie sagt und wie sie dabei wirkt und wie sie dabei schaut, es passt für mich überhaupt nicht zusammen. Es wirkt für mich eher wie so eine, kennt wahrscheinlich auch jede Frau, so ein Moment, in dem da ein Mann sich etwas überlegt hat, was er jetzt besonders toll oder romantisch findet, man selber überhaupt gar nichts daran findet, aber man natürlich seine Gefühle und sein Ego nicht verletzen will, und dann macht man einfach gute Miene zum bösen Spiel. Ich würde denken, dass das fast jede Frau kennt, und genauso wirkte das wie für mich.
Ja, ich finde, das gilt eigentlich fast für alle Dates von Nadja, oder? Also das mit dem Fallturm fand sie ja überhaupt nicht gut. Jetzt mit den Haien, da hat sie ja auch gesagt, oh Gott, was machst du mit mir oder so. Also ich habe das Gefühl, dass Nadja sich bei den Dates immer sehr, sehr nach Dennis richten muss.
Total, und ich glaube, das ist aber beim Dennis auch die einzige Chance, wie man als Frau mit Dennis interagieren kann. Denn es wird ja dann nach dieser Eiswürfelaktion doch noch mehr oder weniger ein bisschen tiefer gehend, wo die Nadja dann tatsächlich auch noch was von sich erzählt und wo sie ein Bedürfnis von sich anspricht. Und wir sehen ja, wie das ankommt. Denn ich fasse euch nochmal zusammen. Die Nadja sagt, dass für sie es wichtig ist, in der Beziehung die oberste Priorität zu sein. Und das kommt beim Dennis gar nicht gut an. Denn seine oberste Priorität ist sein Job. Und sie soll auf gar keinen Fall Stress machen, wenn er nicht um Punkt 8 nach Hause kommt. Denn sonst wird er sie eine Drama Queen nennen. So viel ist klar.
Ja, er hat ganz klar gemacht, seine Partnerin soll akzeptieren, dass er sein Ding durchzieht. Also er möchte keine Veränderung, er möchte keinen Kompromiss. Er will machen, worauf er Lust hat. Zum Beispiel lange arbeiten, ohne Rücksicht zu nehmen. Und ich muss sagen, Dina, für mich bedeutet das schon weniger Commitment. Denn natürlich ist es ja wichtig, sich nicht komplett aufzugeben, wenn man in einer Beziehung ist. Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass ein sicherer Bindungsstil beinhaltet, dass man auch gerne Zeit alleine verbringt, dass man eigene Interessen und Hobbys hat und auch seine eigenen Ambitionen.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Erfolgt. Aber er beinhaltet ja auch, sich auf den anderen einzulassen und Kompromisse schließen zu können. Und bei Dennis klang es jetzt ein wenig so, als ob er sein Leben einfach so weiterleben möchte, wie es bisher war, und dann vielleicht noch die Vorteile einer Beziehung haben möchte. Und die Vorteile wären dann, dass eine Frau da ist, wenn er Lust hat, dass sie vielleicht sogar mehr Arbeit im Haushalt und ja gegebenenfalls vielleicht auch bei der Kindererziehung übernimmt. Denn er hat ja mal gesagt, er sieht sich so ganz klassisch mit Frau und Haus und Kind. Und dass er einfach von allem das Beste genießen kann. Und wenn man sich aber in dieser Konstellation die Frau anschaut, dann müsste die hingegen sich ja komplett umstellen. Denn wenn er sich nicht nach ihr richtet, muss sie sich ja vermutlich sehr nach ihm richten. Denn Haus und Kind, das kannst du ja normalerweise nicht als Paar haben, ohne komplett dein Leben auf den Kopf zu stellen, die Arbeit zu reduzieren und insgesamt einfach sehr viel zu verändern.
Ich stimme dir völlig zu bei dem, was du sagst. Es wirkt einfach so, als hätte der Dennis gerne die ganze unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen leisten. Also Haushalt, Kinder, Sex. Der möchte alles haben, aber er möchte auf gar keinen Fall irgendwas geben und auf gar keinen Fall irgendwelche Kompromisse eingeben. Und das finde ich schon krass. Also vor allem, weil er sagt, wenn er mal nicht um 8 zu Hause ist, ich finde 8 schon relativ spät. Ich finde, das sollte jetzt eigentlich nicht die Norm sein. Ich frage mich auch, was ist das für ein Leben? Stell mal vor, die Nadja, die würde sich jetzt tatsächlich drauf einlassen, würde sagen, okay, ich lasse alles hinter mir, denn der Dennis erwartet ja auch ganz klar, dass man alles hinter sich lässt und für ihn da ins Allgäu zieht. Also wir stellen uns vor, Nadja lässt alles hinter sich, ihren Job, ihre Freunde, ihre Familie, zieht da irgendwo in die Berge, wo sie niemanden kennt, wo sie die Umgebung nicht kennt. Sie ist also da, sitzt in irgendeinem Haus vom Dennis, sitzt dann da den ganzen Tag, wahrscheinlich hat sie am Anfang auch noch nicht irgendwie einen neuen Job da gefunden, wenn sie jetzt gerade diesen Switch macht. Sie sitzt also den ganzen Tag allein in diesem Haus, putzt das erst schön, kocht vielleicht was Schönes, aber ja, wie lange dauert das? 5, 6 Stunden? Und dann sitzt sie da, die Reste, die andere Hälfte vom Tag und wartet auf den Dennis und muss da warten, kennt sonst niemanden, der Dennis ist ja dann ihre einzige Bezugsperson und dann muss sie den ganzen Tag auf ihn warten, aber wenn er dann nicht um 8 nach Hause kommt, dann darf sie nicht mal traurig darüber sein.
Ja, schrecklich, Dina, das klingt schon sehr rücksichtslos und für sie sehr, sehr einsam. Und man muss dazu sagen, das war jetzt das Szenario ohne Kinder. Stell dir es mal mit Kindern vor. Bis 8 oder 9 oder 10 Uhr abends ist sie da völlig überfordert, alleine mit einem Kind oder Kindern, niemand, der ihr dabei hilft. Was denkt Dennis, wie er seine Kinder kennenlernt, wie er ein Vater ist? Also finde ich schon sehr, sehr schwierig.
Völlig, ich finde das auch dann nochmal extra absurd, dass es für ihn ja so völlig klar ist und gar kein Diskussionspunkt, dass egal welche Frau es dann am Ende wird, dass sie alles aufgeben muss, alles hinter ihr altes Leben hinter sich lassen muss, dann dahin kommen soll, wo er ist, in sein Allgäu. Und dann will er sich aber auch überhaupt nicht um die kümmern.
Mhm.
Ich finde es wirklich, also ich finde es echt krass. Finde ich echt einen krassen Anspruch und eine krasse Vorstellung, die der Dennis da hat. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz klar diese Hypothese, die wir vorher schon von ihm hatten, dass er das Gefühl hat oder dass er vielleicht internalisiert hat, dass eine Frau auf gar keinen Fall irgendwie eigene Ansprüche oder Bedürfnisse haben soll. Vor allem nicht, wenn die verlangen, dass er sich auch vielleicht nur einen minimalen Zentimeter irgendwie verändern muss.
Ja, was mir auch auffällt, ist, dass wir ja so total baff sind über seine Ansprüche und dass es ihm, glaube ich, gar nicht so vorkommt, als hätte er da hohe Ansprüche oder als wäre das irgendwie krass, was er da jetzt sagt, sondern dass es so ganz selbstverständlich ist, dass er eher irritiert ist, wenn andere das gerne anders hätten.
Das gibt mir direkt das Gefühl, als wäre meine Theorie, dass er ein ultrakonservativer Typ vom Dorf ist, als würde das einfach stimmen.
Hm.
Aber Risa, ich muss dir nochmal jetzt generell sagen, ich finde diese Staffel, ich finde es wirklich cringe, also ich finde es nicht magisch, ich finde es nicht romantisch. In den vorherigen Staffeln fand ich, dass da schon oft so viele Gefühle aufkommen und vor allem, da haben wir auch mal, als wir über Sommerhaus gesprochen haben, drüber gesprochen, der Zico, der war ja bei der Bachelorette Maxim und ich werde nie vergessen, was die mal für ein magisches Date haben, wo man vorm Fernseher saß und ich dachte, wow, das ist so romantisch, das ist so schön, wir fühlen irgendwie so die Funken durch den Fernseher kommen und ich fand, beim Bachelor gab es auch öfter mal so romantische Dates und ich finde, in dieser Staffel ist es einfach überhaupt nicht so. Ne? Ich habe jetzt eher das Gefühl, als würde man so ein paar unsicheren Teenies so bei ihren ersten Dates zu sehen. Und ich finde, das liegt einfach auch gar nicht an den Frauen, sondern halt Sebastian und Dennis. Also heute dieses Eiswürfel-Ding, letzte Woche wollte der da in den Pool furzen. Sebastian erzählt uns jetzt auch irgendwie in einem von diesen Dates von seiner Erektion. Und also ist natürlich okay, ich will jetzt ihn nicht erektionsschämen. Aber das steht für mich ein bisschen so im Kontrast zu diesen romantischen, magischen Dates von den Staffeln davor. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob RTL das mit Absicht macht, ne? Weil es irgendwie spannender ist, wenn die Bachelor nicht auf so einem krassen Thron sitzen, sondern wenn die so ein bisschen mehr relatable sind. Und ich finde auch, ich finde es jetzt gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Also es ist nicht, dass mich das jetzt stört. Es ist mir einfach nur aufgefallen, dass es für mich in einem klaren Kontrast zu den Staffeln davor steht. Das ist irgendwie so eine andere Form der Unterhaltung, die ich nicht schlechter finde, aber anders.
Ja, Dina, das kannst du natürlich jetzt auch besser beurteilen, weil du die anderen Staffeln besser kennst. Aber was ich gerade gedacht habe, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ich finde es nur schade, wenn das eben nur die Bachelor dürfen und die Frauen immer noch so diese magischen, übernatürlichen Wesen sein müssen, die natürlich nicht in den Pool furzen.
Aber Risa, ich weiß gar nicht, wie wir denn jetzt eine Überleitung finden davon zu dem Streit zu Lisa G. und Katja.
Naja, ich würde sagen, von unangenehmen Momenten kommen wir jetzt zu schönen Momenten, denn der Streit war ja das eine und das andere war dann aber die Entschuldigung von Katja.
Allerdings. Und da habe ich mich direkt gefragt, wie fandest du diese ganze Situation? Vor allem, wie fandest du Katjas Entschuldigung?
Also ich kann dir gleich gerne eine Einschätzung geben, aber vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, worum es beim Streit ging.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das, da muss ich kurz drüber nachdenken. Das ist für mich so völlig in den Hintergrund gerutscht. Ah ja, warte, ich weiß es wieder. Und zwar, es ging darum, dass die Lisa G. und die Katja irgendwie am Pool sitzen und dann die Katja die Lisa G. fragt, okay, wenn du fährst, würdest du dann deine Augenbrauenfarbe hier lassen? Und das impliziert ja so, dass die Katja davon ausgeht, dass Lisa G. bald rausgeschmissen wird, also bald die Villa verlassen muss, dass der Dennis sie nicht weiterlässt und dass sie auf jeden Fall davon ausgeht, dass sie länger da bleiben wird als die Lisa G. Und das fasst die Lisa G. sehr, sehr negativ auf und das verstehe ich auch und die ist darüber maximal abgefuckt. Und sie bespricht es aber nicht mit der Katja, sondern mit Eva und noch ein paar anderen Leuten bespricht sie das und ist da so sehr aufgebracht. Wir sehen ja auch im Interview sehr aufgebracht. Und dann ein paar Sequenzen später sehen wir aber, dass die Katja dann auf die Lisa G. zukommt und sagt, möchtest du reden? Und erst ist die Lisa G. sehr defensiv und sagt, nee, eigentlich nicht. Aber die Eva geht dann, glaube ich, macht Platz für die Katja. Die Katja setzt sich neben sie und entschuldigt sich dann. Und ich fand das wirklich schön. Wie ging's dir?
Ja, Dina, ich muss sagen, ich fand die Entschuldigung auch wunderschön. Denn Katja hat ja überhaupt keine Rechtfertigung gegeben. Und sie hat überhaupt nicht probiert, ihr eigenes Verhalten zu entschuldigen. Sondern sie hat ganz eindeutig die Verantwortung übernommen. Also ist einfach komplett auf ihre Kappe genommen. Sie hat Lisa noch Komplimente gemacht und ja, auch probiert, sie aufzubauen. Und ganz am Anfang, du hast ja gesagt, Lisa G. sagt erstmal, nee, sie will eigentlich jetzt überhaupt keine Unterhaltung mit ihr. Also als Lisa noch so ein bisschen kühl war, weil sie offensichtlich sehr verletzt war, da hat sie erstmal einfach nur in den Arm genommen. Und diese Entschuldigung, sowas sieht man wirklich nur selten. Und ich denke auch, so eine Entschuldigung, das kann sehr viel Kraft kosten. Denn es geht erstmal überhaupt nicht um dich und um deine Gefühle, sondern du nimmst dich erstmal komplett zurück und probierst auch überhaupt nicht, die Gründe zu rechtfertigen. Und es kann ja ganz schön anstrengend sein. Wie fandest du denn die Entschuldigung?
Ja, ich fand es wunderschön. Und ich habe mich natürlich gefragt, wieso finde ich das so schön? Weil erstmal hatte ich beim Zuschauen so ein sehr warmes Gefühl. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich habe an der Uni ganz lange einen Kurs über Krisenmanagement unterrichtet. Und ich fand das einen hervorragenden Kurs. Es hat so Spaß gemacht. Und wir sind in dem Kurs so diese ganzen Steps durchgegangen, es ging halt so um Unternehmenskrisen, ne? Und wir sind halt alle Steps durchgegangen, okay, wie entstehen Krisen, wie kann man sich vorbereiten, und aber halt auch, was passiert, wenn schon eine Krise da ist und wenn schon etwas passiert ist und was können Firmen tun, um sich zu entschuldigen? Und wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wie Firmen sich halt effektiv entschuldigen können und was die Entschuldigung für Effekte hat auf Kundinnen, Mitarbeiterinnen und halt auch so Aktieninhaberinnen. Und ich fand es immer so spannend. Es gibt da so viel Literatur zu. Und es gibt halt auch so viele verschiedene Punkte, die entscheiden, was so die richtige Strategie ist. Zum Beispiel auch, was für eine Art von Krise, ne? Was jetzt ein Unfall, was ein Skandal, was so ein, auf Deutsch würde man sagen, halt ein Gesundheitsincident, glaube ich. Und genau das spielt halt eine totale Rolle darin, was eine gute Entschuldigung bedeuten kann. Und spielt auch halt eine Rolle, wie klar die Opfer sind, ne? Also war es jetzt eine Einzelperson, die wir klar benennen können, oder sind die Opfer halt eher so diffus, so wie zum Beispiel irgendwo Öl ausläuft und dann gibt es so Langzeitfolgen, ne? Da kann man ja nicht klar benennen, wer sind alles die Opfer. Und wir könnten da jetzt Stunden drüber sprechen, was es alles für Detail gibt. Ist auch, ich finde es so spannend, ne? Aber wenn wir jetzt mal über diese ganzen Details hinwegsehen, was da halt immer wieder klar wird, ist, dass ein wichtiges Element beim Entschuldigen das Folgende ist, nämlich Mitgefühl mit den Opfern. Und ganz viel von der Literatur, die geht jetzt darum, wie können Unternehmen sich entschuldigen, aber ich bin mir sicher, dass es halt auch für so andere zwischenmenschliche Entschuldigungen gilt, also auch sowas wie zwischen zwei Menschen. Und dass da auch wahrscheinlich Mitgefühl mit dem Opfer oder der Person, um die es ging, dass das eines der allerwichtigsten Sachen ist. Und vielleicht hören jetzt Leute zu und denken, ach, no shit, Sherlock, dafür brauchen wir jetzt keine 1000 Studien. Das Forschungsgeld hätten wir vielleicht auch besser verwenden können. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, ne, wie oft das tatsächlich passiert, dass man selber oder jemand anderes Mitgefühl zeigt, wenn man sich entschuldigt, dann glaube ich, dass einem auffällt, dass es tatsächlich gar nicht so oft ist, ne? Denn ich glaube, wie sehr oft so eine Entschuldigung abläuft, egal ob jetzt zwischenmenschlich, im Privaten oder vielleicht auch von einem Unternehmen, ist ja Folgendes, ne? Man sagt, es tut mir leid, und dann lamentiert man darüber, wie die Gründe waren oder was die Gründe waren und erklärt sich und geht ins Detail und sagt, wieso das jetzt so war, warum man so gehandelt hat und so weiter. Und laut Studienlage sollte der Hauptfokus aber eigentlich halt auf dem, in Anführungszeichen, Opfer sein. Und vor allem darauf, dass man anerkennt und Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass die Situation, für die man sich entschuldigt, nicht schön für die andere Person war. Und das kann halt dann sowas sein, wie zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass sich die Situation für dich nicht gut angefühlt hat.
Dina, das ist ganz schön spannend, dass du uns das gerade erzählst. Das heißt, es geht vor allem darum, Mitgefühl für die andere Person zu zeigen. Wie ist es denn bei dir so in der Vergangenheit? Wann hast du dich das letzte Mal entschuldigt und hat dir das geholfen, diese Studie zu kennen? Hast du da Mitgefühl gezeigt?
Also ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass so eine von meinen sehr schlechten Eigenschaften ist, dass wenn ich so sehr gestresst bin, dann werde ich halt schon passiv-aggressiv Und das ist schon auch was ich arbeiten muss. Und ich hoffe, Risa, dass du vielleicht mal so eine live-psychologische Intervention im Podcast mir dafür mal geben kann. Und ich finde das so schwer, das abzulegen, vor allem bei so Menschen, die ich liebe. Und tatsächlich, vor 2 Tagen war ich auch wieder maximal gestresst und dann sehr passiv-aggressiv und fies zu meinem Partner. Und ich habe mich dann entschuldigt. Ich glaube, ich kann auch sehr schnell Entschuldigung sagen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann habe ich tatsächlich gesagt, sorry. Und dann habe ich lang und breit erklärt, warum ich gestresst bin und die ganzen Faktoren und wieso mein Leben jetzt so hart ist. Das ist jetzt ein Scherz, ne? Ich kann mich echt nicht beklagen. Und dann habe ich Besserung gelobt. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke und ganz ehrlich bin, ich kenne die Studienlage, aber Mitgefühl habe ich nicht gezeigt. Denn ich habe nicht gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt total kacke für dich anfühlt, wenn dich jemand so behandelt oder vielleicht sowas wie, das muss sich für dich so frustrierend anfühlen, dass du immer wieder mit dieser Eigenschaft zu tun hast. Also ja, obwohl ich es theoretisch besser weiß, an der praktischen Umsetzung mangelt es anscheinend noch. Ich bin ganz froh, dass wir in dieser Folge nochmal drüber reden, mir das nochmal so ins Gedächtnis rufen, dass ich das vielleicht in der Zukunft mir ein bisschen mehr wieder machen kann.
Ja, Dina, das kann ich aber gut verstehen, weil diese Art von Entschuldigung ist ja wirklich, wirklich schwer und auch anstrengend, wie ich eben gesagt habe. Und unser erster Impuls ist ja nun mal, sich selber zu erklären und Gründe für das Verhalten zu liefern. Und auch wenn wir das dann als Entschuldigung meinen, stimmt es schon, wie du sagst, dass es gut ist, sich selber erstmal hinten anzustellen und dass es erstmal um die Gefühle vom Gegenüber geht. Aber okay, wir haben jetzt gelernt, Mitgefühl ist Nummer 1. Gibt's denn in der Studie noch andere Empfehlungen?
Ja, also das sind alles so Sachen, wie sich Unternehmen entschuldigen sollen, ne? Und wie gesagt, ich denke, das gilt auch einfach für zwischenmenschliche Sachen. Oder man kann die auf jeden Fall darauf anwenden. Und eine Sache war halt auch noch, dass es schnell gehen muss, ne? Denn nach so einer Krise, da entsteht so ein Hohlraum oder so eine Leere und die wird mit Informationen gefüllt. Und wenn du sie nicht mit Informationen füllst, dann füllen Spekulationen und halt auch so Falschinformationen viel schneller diesen Hohlraum, als man gucken kann. Sieht man ja, glaube ich, auch sehr, sehr oft bei so politischen oder Organisationskrisen, ne, dass wenn sich dann nicht schnell geäußert wird, vor allem jetzt so in Zeiten von Social Media, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie Leute Theorien und falsche Informationen streuen, ne? Und ich glaube, genauso ist es in zwischenmenschlichen Sachen. Wenn du erstmal lange wartest, bevor man das Gespräch sucht, dann gehen ja viele Sachen so im Kopf der anderen Person los, die füllt vielleicht so diesen Hohlraum, die überlegt sich vielleicht selber, okay, wieso hat die andere Person sich so verhalten? Und genau, deswegen würde ich denken, kann man wahrscheinlich auch auf so eine Situation anwenden. Dann außerdem wird gesagt, dass man halt offen sein muss, ne, dass man halt bereit ist, alle Informationen offen zu legen. Und halt auch, das spielt halt wieder so in das Mitgefühl rein, ne, dass man zeigen soll, dass man sich um die Opfer oder das Opfer Sorgen macht und sich halt auch fragen, was brauchen diese Menschen? Und das sind jetzt nicht alle, aber das waren halt vor allem die Sachen, von denen ich das Gefühl hatte, dass die halt auch in diesen zwischenmenschlichen Krisenkommunikationssituationen wichtig sind. Und ich finde, dass auch die Katja viel davon gemacht hat und dass sich das vielleicht auch deswegen für uns so gut angefühlt hat. Denn erstmal würde ich sagen, die handelt ja schon relativ schnell, ne? Die lässt jetzt nicht so ein großes Vakuum entstehen oder beziehungsweise so ein minimales, in dem die Lisa sich vielleicht noch, ich will es jetzt mal mehr reinsteigern kann, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Und sich halt selber zusammenreimen kann, wie die Katja das gemeint haben kann. Dann finde ich die ist sehr, sehr offen, ne? Also die legt ja wirklich so völlig die Informationen offen. Ich habe das Gefühl, sie zeigt sich da so sehr besorgt um die Lisa und um ihren Zustand. Aber ja, das Wichtigste, haben wir ja gelernt, ist Mitgefühl. Und ich habe mir das nochmal angesehen, die ganze Szene. Und ich finde, sie sagt das jetzt nicht so explizit. Sie sagt nicht explizit, du musst dich wahrscheinlich so und so gefühlt haben. Oder ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich total kacke anfühlt. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so implizit ist. Ne? Dass sie es jetzt nicht so klar ausspricht. Aber so in der Interaktion kam für mich schon ein ganz klares Mitgefühl rüber. Und ich hatte auch das Gefühl, obwohl sie es jetzt vielleicht nicht explizit ausspricht, dass sie anerkennt, wie sich das für die Lisa angefühlt haben muss.
Mhm, das fand ich auch. Und ich finde, woran man das Mitgefühl erkannt hat, war, dass sie Lisa so Komplimente gemacht hat. Also, dass sie sich offensichtlich in sie hineinversetzt hat, dass Lisa sich jetzt unsicher und verletzt fühlen muss und ihr dann Komplimente gemacht hat und gesagt hat, warum sie so toll ist. Und das zeigt für mich, dass sie in dem Moment empathisch war.
auch wahrscheinlich ein total gutes Beispiel dafür, dass Mitgefühl jetzt nicht immer explizit sein muss. Mhm. Ne? Es muss nicht immer dieser Satz sein, ich verstehe, wie du dich gefühlt hast.
Mhm. Jetzt hast du uns ja ganz viele Beispiele dafür gegeben, was man als Firma jetzt vor allem machen kann, wie man sich entschuldigen kann. Aber Dina, wir hatten ja immer wieder Beispiele in der Vergangenheit, wo es Skandale gab und Firmen sich gar nicht entschuldigt haben. Weißt du, woran das liegt?
Ja, also ich glaube, Menschen und Firmen entschuldigen sich ja oft nicht, ne? Und ich habe da ein paar Fun Facts. Also erstmal als allererstes, wieso entschuldigen Menschen sich so oft nicht? Und wenn sie sich entschuldigen, wieso lamentieren sie so oft darüber, wieso es jetzt so war? Und ich habe dann eine ganz spannende Theorie gefunden, die nämlich sagt, dass Menschen ja total gerne von anderen Leuten als kompetent gesehen wollen werden, ne? Das ist ja eins der wichtigsten Dimensionen, auf denen Menschen andere Leute bewerten. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch als warm gesehen werden, also als eine mitfühlende und eine offene und eine nette Person. Und dass eine Entschuldigung immer so ein bisschen Spagat ist zwischen diesen zwei Dimensionen, ne? Denn du willst, nachdem du einen Fehler gemacht hast, du willst warm erscheinen. Das heißt, du musst dich eigentlich entschuldigen. Aber wenn du dich entschuldigst und sagst, du hast einen Fehler gemacht, dann gehst du ja tiefer in der Kompetenz. Also dann bist du nicht mehr so kompetent wie davor. Und ich glaube, dass das so ein Punkt sein könnte, warum Leute sich oft nicht entschuldigen oder es schwer fällt, sich zu entschuldigen, wenn man dann weniger kompetent wird.
Und Dina, wenn ich ganz kurz einwerfen kann, ich habe gerade gedacht, wenn man warm erscheinen möchte, könnte es ja auch sein, mit einer Entschuldigung gibt man ja zu, dass man früher nicht warm war, dass man da einen Fehler gemacht hat und vielleicht hat man Angst, dass man da was von der Wärme einbüßt. Obwohl man ja eigentlich was dazu gewinnt, wie man jetzt bei Katja merkt, sie wirkt auf uns ja sehr warm und mitfühlend.
Absolut, das könnte auch noch ein sehr guter Punkt sein, ne? Und genau, aber was nämlich mit der Kompetenz auch noch zusammenhängt, ist dann, dass man, wenn man sich dann entschuldigt, dann versucht, mehr Kompetenzpunkte in Anführungszeichen wiederzugewinnen, indem man dann halt ganz genau erklärt, warum man sich jetzt so verhalten hat und sich damit quasi so versucht reinzuwaschen, dass man halt mehr kompetent auf einmal wieder wirkt. Also das fand ich einen total spannenden Gedanken. Und eine andere spannende Sache, die ich gefunden habe, war eine Studie, die war halt im Labor und da finden die, dass Leute nur Vergeltung ausüben, also in dieser Situation, wenn es auch eine Entschuldigung vorher gab. Und wenn man sich nicht entschuldigt, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass Leute sich danach rächen oder halt Vergeltung suchen. Und das fand ich total spannend, ne? Denn ich könnte mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass wenn eine andere Person sich nicht entschuldigt, dass man halt nie 100% sicher ist, ob jetzt eine Vergeltung nicht übertrieben ist. Und ja, dass deswegen theoretisch es vielleicht eigentlich schlauer wäre, sich nicht zu entschuldigen. Aber man muss da natürlich auch nochmal berücksichtigen, das war halt eine Laborstudie, ne? Und die Person, die sich entschuldigt hat, das war so ein verkleideter Wissenschaftler. Und was die da gefunden haben, das können wir jetzt natürlich nicht zwingend auf unsere engen Freunde und Familie übertragen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns lieber einmal mehr als einmal weniger entschuldigen sollten. Und vor allem, wie wir jetzt gelernt haben, mit Mitgefühl. Und ich hatte das auch mal bei so einer Gruppe von Studierenden ausprobiert, ne, in dem Kurs. Da haben wir so ein Experiment halt nachgestellt und uns beieinander entschuldigt und dann halt entweder mit Mitgefühl oder ohne und diese Texte einstudiert. Und ich fand das so informativ, ne? Denn obwohl ich wusste, dass das fake war, wenn sich jemand bei mir mit Mitgefühl entschuldigt hat, für was mir gar nicht passiert ist, ne? Wir haben es wirklich so experimentell nachgestellt. Es hat sich total gut angefühlt. Es hat mir ein warmes Gefühl gegeben.
Oh ja, Dina, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, wir können mitnehmen, wir sollten uns lieber einmal mehr entschuldigen als zu wenig. Und vor allem, wenn man sich dabei auf die andere Person und deren Gefühle konzentriert, dann fühlt sich die Entschuldigung so richtig gut an. Dina, was mir insgesamt zu der Situation auch noch aufgefallen ist, am nächsten Tag, also am Tag nach dem Streit und nach der Entschuldigung, da weint Katja, weil ihr alles zu viel ist. Und ich muss sagen, das verstehe ich, denn sie hatte ja wahrscheinlich schon vielleicht Angst oder eine Anspannung, als sie gemerkt hat, da könnte jetzt ein Streit kommen. Und dann diese krasse Entschuldigung, die wahrscheinlich auch viel Kraft gekostet hat. Und was mir dabei aufgefallen ist, Rebecca tröstet sie ganz süß. Sie sagt, oh Maus, und nimmt sie in den Arm. Und das ist eine so schöne kleine Geste. Und es fällt uns vielleicht jetzt erstmal nicht so als so eine besonders große oder wichtige Szene auf. Aber warum ich das trotzdem erwähne? Ich finde, die Frauen gehen jetzt mal überwiegend so lieb miteinander um. Und das ist für mich so ein starker Kontrast zu den Männern, die ja so distanziert, so bro-mäßig drauf sind und sich höchstens mal anerkennt auf den Rücken klopfen. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich auch mal in den Arm nehmen und Maus nennen. Und ich denke, wir können die Prognose wagen, dass es vermutlich in dieser Staffel nicht mehr passieren wird. Aber es würde ihnen und insgesamt auch den Männern und ihrer Psyche schon gut tun, liebevoll und zärtlich miteinander umzugehen. Und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen.
Ich bin gespannt. Ich gebe Dennis schon noch die Chance, dass er uns vielleicht das noch zeigt. Es gibt ja immerhin jetzt noch 3 Folgen. Es besteht noch eine kleine Chance.
Das wäre so schön.
Lisa, ich habe ja vor ein paar Folgen damit geglänzt, dass ich dir schlechte Witze vorgelesen habe. Und ich habe mir überlegt, das machen wir jetzt zur Tradition. Los geht's. Wieso hat England eigentlich keinen Unabhängigkeitstag?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Erzähl's mir.
Weil es alle anderen Länder sind, die ihre Unabhängigkeit von England feiern.
Oh nein.
So auch Südafrika.
Das stimmt. Oh, dieses Tee-Date.
Ist wild.
Tina, ja. Das ist nicht gut.
Finde ich wild gewählt.
Mhm.
Es macht mich fertig. Ich muss mich unbeliebt machen. Erstmal mit diesem schlechten Witz. Dann aber auch noch damit, dass ich sagen muss, sorry, aber britische Tea Time, das ist meistens schlecht. Ich habe eine Zeit in England gewohnt und ich muss wirklich sagen, sobald man London verlässt, ist England unterirdisch. Also sorry an meine ganzen englischen Freunde da draußen. Aber wenn ich an britische Tea Time denke, da wird mir echt flau im Magen, ne? Vor allem dieser Gedanken an diese Clotted Cream, das schüttelt mich. Also diese ganze Nacht der Rosen oder Nacht des Tees.
Mhm. Also alles in allem kann man sagen, das war keine gute Entscheidung, dieses Date. Und es endet ja mit einem weiteren Downer, denn Leonie geht.
Ja, ich glaube, an diesem Zeitpunkt war es schon fast abzusehen. Bin maximal traurig. Ich glaube, die Leonie wäre wirklich eine gute gewesen für den Sebastian. Und Risa, ich habe mich gefragt, glaubst du, der Sebastian, der sieht das jetzt und der bereut sein Verhalten und seine Entscheidung?
Ich weiß nicht, Dina. Also was könnte es denn für Sebastian verändern, wenn er diese Staffel sieht? Er könnte ja jetzt die fiesen Kommentare von den anderen sehen. Also zum Beispiel, für uns von außen hat sich's dann schon abgezeichnet, dass Leonie gehen wird. Aber für sie hatte sich das ja nicht unbedingt abgezeichnet. Zumindest hat sie gesagt, dass sie sich bemühen möchte, dass sie kämpfen möchte bei diesem Tee-Date. Und Kim und Freya lachen über sie. Und solche Sachen wird er jetzt sehen, so im Nachhinein. Aber wird er dann seine Sicht ändern? Es kommt mir jetzt nicht unbedingt so vor, als ob er so sich und sein Weltbild generell sehr oft hinterfragt, muss ich sagen. Und bei Leonie merkt man ja, dass er sehr bei seiner Meinung bleibt, egal was sie macht. Und ich denke, vor allem wenn er noch mit der Gewinnerin zusammen sein wird, dann wird er das nicht bereuen. Wenn er nicht mehr mit ihr zusammen ist und ihm dann Leonie wieder so in den Sinn kommt, dann ist er eventuell motivierter, nochmal ihre Perspektive zu verstehen. So würde ich es jetzt einschätzen. Was denkst du?
Du hast wahrscheinlich recht. Ich würde mir leider aber für Leonie würde ich mir natürlich wünschen, dass er das sieht und bereut, weil ich finde, man sieht ja auch nochmal, also ich finde auch nochmal diese Folge, wie die Leonie sich in der Villa verhält, ne? Die hat ja, obwohl die so angefeindet wurde, schon am Anfang ja immer wieder das Gespräch auch mit denen gesucht. Auch noch, als ich glaube, es waren ja tatsächlich die Fabienne und die Lisa G., die der so ganz fiese Vibes gegeben haben. Und dann ist sie ja auf die ganze Zeit zugekommen, hat gesagt, gibt's was, worüber wir sprechen sollten? Sollen wir uns zusammen hinsetzen? In dieser Folge hat sie sich ja auch total so geöffnet, selbst denen gegenüber, die nicht nett zu ihr waren, und hat über ihre Gefühle in der Villa gesprochen, war so sehr offen. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Sebastian über sie denkt.
Ich würde mir auch wünschen, dass er das nochmal hinterfragt, was er von ihr denkt.
Ich hoffe, er hat sie angerufen und sich entschuldigt.
Das wäre so schön.
Ich finde, das wäre das Mindeste.
Dina, gibt's beim Bachelor eigentlich ein Wiedersehen?
Absolut, natürlich gibt's ein Wiedersehen.
Okay, ja, da werden wir es ja sehen.
Oh Gott, ja, ich bin so aufgeregt auf das Wiedersehen.
Ich auch.
Aber bevor wir zum Wiedersehen kommen, sind ja noch 3 Folgen. Das war jetzt Folge 7. Nächste Woche besprechen wir Folge 8. Ich glaube, für heute war es das. Bevor wir die Folge jetzt völlig beenden, müssen wir natürlich noch wieder das Obligatorische sagen. Denn wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, einen Daumen nach oben bei Podimo und wenn ihr unbedingt auf Abonnieren klickt. Und ich habe neulich gehört, dass andere Podcasts sagen, man soll auch die Glocke aktivieren. Anscheinend, die wissen wohl, was da gemacht wird. Anscheinend ist das wichtig, deswegen klickt auch gerne auf diese Glocke. Folgt uns bei Instagram und TikTok, um auch keine Datenanalyse und psychologischen Hintergrundinfos zu verpassen. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.